ein paar Wochen hatte ich eine sehr interessante Begegnung im Museum. Ich gehe regelmäßig in die Gemäldegalerie in Berlin und laufe dann durch die Hallen und warte ab, was es diesmal sein wird, was mich anzieht. Und es ist immer was anderes. Das ist ja das Schöne, wenn man immer wieder ins gleiche Museum geht. Ich kann eigentlich nie voraussagen, was mich diesmal catcht. Was mir erst beim letzten Mal aufgefallen ist, ich bin sehr vertraut damit, dass mich etwas anzieht. Und ich finde eigentlich immer irgendein Detail. Bei meinem letzten Besuch wurde ich allerdings vom Ekel überrascht. Ich fühlte mich also nicht angezogen, sondern regelrecht abgestoßen. Die Gemäldegalerie zeigt gerade in einer kleinen Koje ein paar Blätter aus der Sammlung des Kupferstichkabinetts, das ja dazugehört. Eine Serie von Radierungen, auf denen Bäume dargestellt sind. Das ist die Laokorn-Serie von Horst Jansen. Da ich gerade zu Bäumen arbeite, dazu später mehr, war ich natürlich interessiert und bin reingegangen. Allerdings merkte ich schnell, dass ich es kaum aushalten konnte, mir diese Radierungen anzusehen. So abstoßend fand ich Jansens künstlerischen Gestus. Dieses Betroffenheitsgekleckse. Das war ein so starker Effekt, dass ich dachte, hier passiert irgendwas Wichtiges. Nicht zuletzt, dank Julia Kristeva, ist mir ja klar, dass sich am Ekel das Subjekt zeigt, da es sich abgrenzen muss, weil es in Bedrängnis gerät. Der Ekel ist also super wichtig. Seitdem habe ich viel über mein Abgestoßensein nachgedacht. Ich glaube, inzwischen verstehe ich es etwas besser. Und ich hoffe, es am Ende dieser Folge auch genauer erklären zu können. Allerdings muss ich dazu etwas ausholen. Aber bevor ich das tue, will ich noch eine Sache festhalten. Denn nach meinem Ekelerlebnis habe ich verschiedensten Freunden gegenüber Horst Jansen ins Spiel gebracht. Also gefragt, was haltet ihr eigentlich von dem? Die meisten kennen ja Horst Jansen. Immerhin ist er einer der beliebtesten Künstler meiner oder unserer Elterngeneration. Er ist also sehr bekannt und war sehr in einer bestimmten Zeit sehr, sehr präsent. Und die Reaktionen, das war jetzt super spannend, waren eigentlich alle gleich. I, Jansen, sagte die eine Freundin, den fand ich ja schon immer widerlich. So ein schleimiges Werk, die Vokabel, schleimig. Eitle Zeichnungen, schrieb mir eine andere Freundin. Niemand mag Horst Jansen, sagte eine dritte. Alle jedoch betonten, dass er handwerklich ein Meister ist. Das stellt niemand in Frage. Es handelt sich also um eine Art Kollektivekel bei gleichzeitigem Anerkennen seiner Fähigkeiten. Das ist doch interessant. Das ist doch kein Zufall. Was hat es also zu bedeuten? Ein unerklärlich starker Effekt wie der Ekel ist ein kleines Ereignis. Wenn man Alain Badiou mit Julia Kristeva wendet, könnte man sagen, der Ekel ist eigentlich ein kleines Wahrheitsereignis. Hier zeigt sich was an diesem Affekt, das man auswerfen will, weil man es eigentlich nicht einordnen kann. Man will es wieder ausstoßen, loswerden. Ich habe mir den Ereignisbegriff von Badiou nochmal genauer angeschaut und schaffe es inzwischen eine andere Abneigung, nämlich die gegen das ideologische Ereignispathos bei Badiou zurückzustellen, um zu übernehmen, was an seiner Theorie für mich brauchbar ist. Und dabei hilft mir Slavoj Žižek. Žižek hat nämlich eine sehr gute Zusammenfassung der Ereignistheorie von Badiou geschrieben, inklusive Hinweisen auf die Schwachstellen. Und man findet das Ganze in seinem Buch Die Tücke des Objekts. Ich stelle das kurz dar, allerdings um dann eine psychoanalytische Umdeutung des Ereignisbegriffs vorzuschlagen, um diese Struktur dann wiederum auf das künstlerische Schaffen anzuwenden, beziehungsweise auf die künstlerische Schaffenskrise. Dazu werde ich mich auf zwei Beispiele aus der Literatur beziehen, die eben genau diesen Wendepunkt oder diese Krise, diese Ereigniskrise beschreiben. Marcel Proust, Suche nach der verlorenen Zeit und Jean-Paul Sartres, Der Ekel. Okay, aber zuerst zu Badiou. Badiou geht davon aus, dass das Sein ist, was sich präsentiert, auch wenn es noch nicht symbolisch repräsentiert ist. Denken heißt, etwas aus dem Nichtsein ins Sein zu heben. Und zwar, indem man ihm Konsistenz verleiht. Das heißt, Denken und Sein ist letztlich das Gleiche. Was nicht heißt, dass das noch nicht Gedachte nicht existiert, es existiert schon oder inexistiert vielmehr als Negativität, als Ungedachtes. Denn am Anfang steht die reine Mannigfaltigkeit, die noch nicht symbolisch strukturierte Mannigfaltigkeit der Erfahrung. Diese Mannigfaltigkeit ist nicht abzählbar, da sie ja vorsymbolisch ist. Wir können also nichts darüber sagen, da wir sie ja noch nicht benannt haben. Sobald wir dann aber etwas denken, also den Übergang von Inkonsistenz zu Konsistenz schaffen, spricht Badiou nicht mehr vom Sein als Sein, denn das wäre das Nichts, sondern von einer Situation. Eine Situation ist ein strukturierter Zusammenhang, der allerdings immer nur Teile aus der reinen Mannigfaltigkeit hebt, die dort nicht als Teile schon sind, sondern erst in der Situation zu Teilen werden und damit überhaupt erst zählbar und benennbar gemacht werden, indem sie in der Sprache verdoppelt werden. Badiou denkt groß. Das heißt, seine Beispiele für die Situation sind auch entsprechend groß. Zum Beispiel der Staat oder die moderne Kunst etc. Beim Lesen habe ich mich gefragt, ob sich Situationen nicht auch kleiner denken lassen. Könnte man nicht sagen, dass ein Baum schon eine Situation ist? Also ein Konsistenzzusammenhang, den wir mit dem Wort Baum bezeichnen und damit in der Sprache verdoppeln, um auf etwas der Erfahrung Gegebenes zuzugreifen. Allerdings ist jeder Zugriff immer schon ein Zuschnitt. Wenn ich jetzt Bäume zu Wäldern zusammenfasse und Wälder dann in den Bereich der Forstwirtschaft einordne und die Forstwirtschaft wiederum dem Staat unterordne, dann habe ich eine Situation, eine bestimmte, strukturierte Organisation von Welt. Ich kann den Baum aber auch als Sujet der Malerei oder der Literatur fassen und die Literatur wiederum zeitlich beschneiden, zum Beispiel mit der Epoche Moderne, und das wäre dann die Situation der modernen Kunst. Da jede Situation immer ein strukturierter Zusammenhang ist, wie ich ja gerade gesagt habe, der aus abzählbaren Elementen besteht, fasst sie nie alles. Es gibt also stets irgendwas, was übrig bleibt, ein Überhang, etwas, das über die Situation hinausgeht, ein überzähliges Element, etwas, das zwar zur Situation gehört, also der Situation angehört, aber in ihr nicht erfasst wird, weil es nicht mitgezählt werden kann, also der unzählbare Rest, etwas Undenkbares. Ein Ereignis ist nun, wenn etwas Undenkbares zuvor Undenkbares geschieht. Wenn etwas passiert, das aus der Situation heraus nicht erklärt werden kann. Also eine Begegnung, die unvorhersehbar ist. Ein Element taucht in einer Struktur auf, in der kein Platz für sie vorgesehen ist, und dann verändert dieses Element die gesamte Struktur. So wie das Objet ambigu am Strand in Sokrates Welt auf einmal auftaucht. Ich hatte zum Eupalinos von Paul Valéry ja zwei Folgen aufgenommen, die diesen Vorgang eigentlich ziemlich genau beschreiben. Wichtig ist jetzt für Badiou, dass dieses Element nicht von außen in die Struktur einfällt, denn das würde ja bedeuten, dass es irgendwo außen bereits als zählbares oder abzählbares existieren würde, sondern der Situation selbst immanent ist. Also schon da war, aber eben auch noch nicht da war, weil es noch gar nicht als Element existierte, also noch nicht repräsentiert war, sondern nur präsent. Hier sind Badiou und Deleuze ganz nah beieinander, denn auch Deleuze sagt ja, also schon 100-mal von mir zitiert, dass Begegnen nicht heißt, wiederzuerkennen. Erkennen ist nicht wiedererkennen, denn dann wäre das Neue ja nur das schon Bekannte. Ich kann ja nur wiedererkennen, was ich schon kenne. Der Zufall bricht also nicht von außen in die Struktur ein, sondern taucht innerhalb der Struktur als ihr Seinsüberhang, könnte man sagen, auf. Mit Lacan vielleicht, das Ereignis ist eine Begegnung mit dem Realen der Situation. Deshalb nennt Badiou es auch die Wahrheit der Situation. Das Ereignis ist also ein Wahrheitsereignis. Hier zeigt sich was. Ein Ereignis taucht aus der Überfülle des Seins auf, aber ex nihilo, also aus dem Nichts. Von der Situation aus betrachtet sind also Überfülle, das reine Mannigfaltige, und Leere, das Nichts, das Gleiche. Und ich würde meinen, dass beides, die Überfülle und die Leere, gleichermaßen schrecklich sind. Das erkläre ich mir am besten mit einem Beispiel aus der Kunst. Denn dort gibt es ja den Begriff des Horror Vacui, die Angst vor der leeren Leinwand oder einfach die Angst vor der Leere. Auf dieser Leinwand im Atelier, auf dieser schönen, getünchten weißen Leinwand soll was Neues entstehen, aus dem Nichts. Doch was ist diese Angst eigentlich? In seiner Vorlesungsreihe über Malerei behauptet Deleuze, dass diese Angst vor der Leere eigentlich eine Angst vor der Überfülle ist. Denn was lauert denn auf der leeren Leinwand? Also warum ist die leere Leinwand so schrecklich? Auf der leeren Leinwand, sagt Deleuze, ist nicht nichts. Auf der leeren Leinwand lauert das Klischee. Unzählige Klischees. Eine Überfülle an Klischees. Jedes Mal, wenn ich ansetze, um was Neues aus dem Nichts zu erschaffen, denke ich, aber ist das nicht wie? Aber hat das nicht schon mal jemand? Auf der Leinwand lauern Gespenster, die erstmal verjagt werden müssen. Die Angst vor dem Nichts ist also eigentlich die Angst, dass alles schon da ist, dass es nichts Neues gibt oder nichts Neues geben kann. Horror-Vacui ist eigentlich, und das ist jetzt meine Formulierung, Horror-Abundantiae, die Angst vor der Überfülle. Aber zurück zu Badiou. Aus dem Nichts taucht nun etwas auf, das nicht schon als Element irgendwo abgelegt war, sondern in der Situation erstmals und aus ihrem Seinsüberhang heraus entsteht und damit die Situation verändert. Ein Ereignis. Etwas Undenkbares wird denkbar. Die Situation selbst wird für Badiou erst durch diese Umwälzung, also die Wahrheit der Situation, überhaupt als solche benennbar. Man gibt dem Ereignis also einen Namen und benennt damit aber auch gleichzeitig die Situation. Die Französische Revolution hätte man nicht vorhersagen können, aber durch die Französische Revolution sieht man, was im Ancien Regime als nicht gesehener Überhang schon da war. Man sieht also die Symptome, die Wahrheit einer Situation, aber immer erst im Rückblick. Man kann die Zeichen lesen. Eben habe ich gesagt, Badiou denkt groß. Und mir sind die Beispiele von Badiou eben auch immer viel zu groß. Denn für Badiou sind Ereignisse Großereignisse. Sie sind selten. Und sie führen dann auch immer zu großen Umwälzungen, zu Revolutionen. Revolutionen in der Politik, Revolutionen in der Wissenschaft. In der Malerei wären es dann einzigartige Werke, die alles verändern. Picasso ist ein Beispiel, das er anführt. Das ist mir alles ein bisschen zu grob, würde ich sagen. Das Große tendiert dazu, etwas grob zu sein. Ich will das ein bisschen feinmaschiger denken. Ich will eigentlich wissen, was die Ereignisse sind, die uns täglich bewegen. Was ist das Ungewusste meiner Situation? Wo stoße ich auf das Reale? Und wie verhalte ich mich, wenn ich darauf stoße, wenn ich eine Begegnung habe? Also eine Begegnung mit dem, was sich präsentiert. Psychoanalytisch gesehen haben wir ständig Begegnungen mit dem Realen. Und zwar im Symptom. Etwas Verdrängtes taucht auf in einer Form, die uns irritiert und die uns unerklärlich ist. Wir begehen Fehlhandlungen, wir verspäten uns, wir versprechen uns, wir verlesen uns. Und in diesen Fehlhandlungen offenbart sich uns etwas, das wir über uns selbst nicht wissen. Man könnte sagen, das, was wir Ich nennen, ist ein konsistenter Zusammenhang, von dem wir erstmal annehmen, dass er alles fasst. Das Ich könnte man also als eine Situation im Badiouschen Sinne bezeichnen. Immer wieder stellen wir allerdings fest, dass es da noch was anderes gibt. Eine Art Überhang des Ichs, ein Seinsüberhang des Ichs. Etwas, das auch wir sind, das uns aber unzugänglich bleibt. Der Seinsüberhang des Zusammenhangs, also der Situation, die wir Ich nennen, ist also das Subjekt. Und ein Symptom ist ein Ereignis, dass die Wahrheit dieser Situation offenbart. Nämlich, dass das Ich nicht alles ist. Dass das Subjekt gespalten ist in Bewusstes und Unbewusstes. Und dass hier eine Lücke klafft, in der Unerklärliches passiert. Ja, eigentlich mehr noch, dass das Subjekt diese Spaltung selber ist. Wenn mir also an einem Wochenende zweimal beinahe meine Tasche abhanden kommt, nachdem ich davon geträumt habe, wie es mir neulich passiert ist, kann ich davon ausgehen, dass sich in diesen Ereignissen irgendeine Wahrheit zeigt. Das ist doch kein Zufall. Man kann diese Wahrheit nun ernst nehmen oder eben nicht. Aber genau das ist der Punkt. Die psychoanalytische Wahrheit ist nicht objektivierbar. Innerhalb der Situation gibt es keinen Punkt, von dem aus ich sie garantieren könnte. Sie ist aber auch nicht außerhalb zu finden, weshalb die Psychoanalyse es ja so schwer hat, sich gegenüber der Psychologie als Wissenschaft zu behaupten. Die Wahrheit zeigt sich einzig und allein am Wahrheitsereignis. Und ich würde hinzufügen, dass das Wahrheitsereignis immer begleitet ist von einem Wahrheitsaffekt. Dass der Wahrheitsaffekt, dieser Das-ist-es-Moment oder der Schrecken oder der Ekel, ein Indikator dafür ist, dass sich hier was zeigt. Das Problem, das ich nach wie vor mit Badiou habe, ist, dass er an dieser Stelle dogmatisch wird. Und zwar nicht, indem er behauptet, die Wahrheit sei eine absolute Wahrheit. Das wäre ja auch innerhalb seiner Theorie der Situation Unsinn. Sondern indem er nun seine Treue zum Ereignis einbringt, über die ich mich schon öfter aufgeregt habe. Denn für Badiou entsteht das Subjekt erst durch das Ereignis. Jedes Wahrheitsereignis ist eine Art Auferstehung. Und der Auferstandene in Badiou's Theorie fängt nun an, sich nicht nur diesem Ereignis gegenüber treu zu erweisen, das heißt in der Situation nach Zeichen des Ereignisses zu suchen, die vorher nicht sichtbar waren, soweit würde ich ja mitgehen, sondern dass der Auferstandene bei Badiou, der ja in großen Ereignissen denkt, anfängt, seine Wahrheit zu verteidigen, weil er ihr in der gegebenen Situation Platz verschaffen will. Er fängt an zu predigen. Zumindest liest sich das für mich so. Aber nicht nur für mich, wie es scheint, denn auch Zizek sieht die dogmatischen Züge in der Theorie Badiou's. Ziemlich luzide wendet er Badiou's eigene Theorie auf ihn selbst an und fragt sich, was der Konsistenzzusammenhang dieser Theorie eigentlich verdrängt. Also, was der Seinsüberhang der Badiou'schen Situation ist. Denn für Zizek ist der Fall ganz klar, hier wird irgendwas verdrängt. Und dieses Verdrängte, auch das ist Zizek klar, ist das Christentum. Und er findet dafür überzeugende Hinweise. Denn das Beispiel, an dem Badiou die formale Struktur seiner Ereignistheorie ausarbeitet, ist Saulus, der von der Gnade Christi getroffen vom Pferd fällt, um als Paulus wieder aufzuerstehen. Und dann in die Welt zu ziehen und die Lehre zu predigen. Aber das ist doch nur ein Beispiel, sagt Badiou. Nur ein Beispiel, um die formale Struktur des Ereignisses zu beschreiben. Es geht gar nicht um das Christentum. Nee, erwidert Zizek, das ist mehr als nur ein Beispiel. Das Christentum ist für Zizek die Wahrheit der Situation der Badiou'schen Ereignistheorie. Was Badiou verdrängt, ist, dass seine Ereignistheorie sich auf eine Erlösung ausrichtet und somit inhärent christlich und dogmatisch ist, da dadurch seine Glaubenssätze nicht in Zweifel gezogen werden können. Erlösung gibt's in der Psychoanalyse nicht, aber Lösung gibt's. Also Lösung im Sinne von Lockerung. Das Aufdecken eines Symptoms, ja manchmal nur das Anerkennen oder Sehen eines Symptoms, kann sich nämlich unheimlich lösend anfühlen. Aber Erlösung? In der Psychoanalyse gibt es nicht die großen Wahrheitsereignisse, in denen sich alles klärt, sondern unzählige, die ganze Zeit. Eine Auslegung der Ethik der Psychoanalyse, also dieser berühmte, berüchtigte Satz von Lacan, man solle nicht vor dem eigenen Begehren zurückweichen, könnte sein, genau das anzuerkennen. Nämlich anzuerkennen, dass wir alle ein unbewusstes Begehren haben. Das heißt, dass wir mit unserem Begehren immer verwickelt sind. Und sich immer wieder zu fragen, wie wir verwickelt sind. Einen Punkt Zizeks möchte ich noch hervorheben, weil er mich zu meinem nächsten Teil bringt, in dem ich frage, ob die Auferstehung des Wahrheitsereignisses mit der künstlerischen Produktion beziehungsweise etwas genauer mit der künstlerischen Schaffenskrise zusammengedacht werden kann. In einer früheren Folge, Augenblicke der Wahrheit, habe ich schon mal Gedanken zur Schaffenskrise festgehalten und ich kehre immer wieder zu diesem Phänomen zurück, weil ich glaube, wenn man sich für Schaffensprozesse interessiert, wie ich das ja tue, dann ist es am fruchtbarsten, dorthin zu schauen, wo die Produktion aussetzt. Zizek fällt auf, dass das Badiou'sche Wahrheitsereignis eine erstaunliche Nähe zu Althusser's Begriff der ideologischen Anrufung aufweist. Althusser hat diesen sehr berühmten Text geschrieben, 1969, Ideologie und ideologische Staatsapparate. Und darin stellt er die These auf, dass Ideologie die Individuen als Subjekte anruft. Er veranschaulicht diese Anrufung mit einem Beispiel. Ein Polizist irgendwo auf der Straße ruft einem Individuum zu, hey, sieh da. Und in dem Moment, wo sich das Individuum umdreht, den Ruf also nicht nur vernimmt, sondern auf sich bezieht, wird es für Althusser zum Subjekt. Ein Subjekt im althusserischen Sinne ist also, wer sich angesprochen fühlt. Nur als Subjekt kann es der Ideologie antworten, aber ohne Subjekte wiederum gibt es keine Ideologie. Die Ideologie erschafft also das Subjekt, das sie voraussetzt. Das erinnert Zizek stark an Badiou's Wahrheitsereignis, vor allem wie er es am Beispiel von Paulus formalisiert. Zitat: Gleicht der Prozess, den Badiou beschreibt, nicht dem des Individuums, das durch die Ursache in ein Subjekt verwandelt wird? Ist nicht das zirkuläre Verhältnis zwischen dem Ereignis und dem Subjekt der Zirkel der Ideologie? Zitat Ende. Ich teile Zizeks Kritik. Badiou ist wirklich ein Dogmatiker. Allerdings will ich an dem Element der Anrufung für meine Theorie, in der ich ja versuche, Schaffensprozesse mit dem Gespräch zusammenzubringen, festhalten. Aber mir erlauben, die Ideologie herauszukürzen. Ich glaube nämlich, das Ereignis lässt sich wirklich gut als Anrufung beschreiben. Aber nicht als ideologische Anrufung, sondern im Sinne einer Adressierung, die eine Antwort verlangt. Warum denke ich das? Ich denke das, weil ich überall und immer wieder finde, in Gesprächen, in Dokumentationen, in der Literatur, in sehr vielen Aussagen, dass KünstlerInnen und AutorInnen sagen, dass sie sich angesprochen fühlen. Dass sie das Gefühl haben, dass sie Dinge zu ihnen sprechen. Das klingt manchmal religiös. Aber ich glaube, das liegt daran, dass selten die Frage gestellt wird, wer hier eigentlich spricht, wenn man sagt, dass die Dinge zu einem sprechen. Also wer spricht, wenn wir uns angesprochen fühlen? Es wird also höchste Zeit, sich das mal genauer anzusehen. Dazu möchte ich zwei Textstellen vergleichen. Es geht mir um eine ganz bestimmte Stelle in der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust und einer anderen bestimmten Stelle in der Ekel von Jean-Paul Sartre. Erstere habe ich schon mal behandelt, aber ich glaube, erst im Vergleich mit Sartre kann ich wirklich herausarbeiten, dass es sich hier um eine Anrufung handelt, die daraus resultiert, dass wir sprachliche Wesen sind. Also los. In Marcel Proust, die Suche nach der verlorenen Zeit, weiß Marcel, der Erzähler, schon immer, dass er Schriftsteller ist. Dabei hat er gar nicht so viel vorzuweisen. Also er hat ein paar Essays geschrieben, ein paar Skizzen, ein oder zwei Artikel publiziert, aber eigentlich nicht wirklich genug, um diese Selbstbeschreibung als Schriftsteller zu rechtfertigen. Er hat kein Buch geschrieben, kein großes Werk. Manchmal zweifelt er auch deshalb an seinem Talent oder auch an seiner Hingabe, aber im Herzen weiß er eigentlich, dass er Schriftsteller ist, dass er Dichter ist. Woher kommt diese Sicherheit? Was ist ein Schriftsteller, der nicht schreibt? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es einen Schöpfer ohne Werk? Warum macht Marcels Zweifel vor dieser letzten Frage Halt? Marcel weiß, dass er ein Schriftsteller ist, weil die Dinge zu ihm sprechen, weil er sich angesprochen fühlt und weil er hinhört. Angesprochen von wem? Hier taucht die Frage wieder auf. Das weiß er auch nicht. Das Einzige, was er weiß, ist, dass die Welt spricht. Die Welt fließt sogar über von Bedeutung, auch wenn es ihm bislang nicht gelungen ist, diese Bedeutung mit Worten einzufangen. Also verlegt er sein Werk in die Zukunft. Natürlich wird er schreiben. An dieser Überzeugung hält er fest. Manchmal voll euphorischer Erwartungen, manchmal ängstlich, manchmal deprimiert, aber er hält immer an dieser Überzeugung fest, dass er im Herzen ein Dichter ist. Bis er sie plötzlich loslässt. Was ist passiert? Nachdem Marcel viele Jahre in einem Kurort in den Bergen verbracht hat, wo es ihm nicht gelungen ist, irgendwas zu schreiben, kehrt er zurück nach Paris und seinem früheren Leben in der feinen Gesellschaft. Er steigt also in einen Zug, doch noch vor Paris kommt dieser Zug auf einmal auf einem offenen Feld zum Stehen. Und als er da so steht, bemerkt er vor dem Fenster eine Gruppe von Bäumen, die ihn ansprechen. Obwohl irgendwas ist anders. Er sieht, was ihn früher daran angesprochen hätte. Er sieht das Spiel des Lichts, die Komposition der Stämme, das Wechselspiel zwischen Individuum und Gruppe. Es ist alles da. Alles, was ihn früher angesprochen hätte, ist da. Und er fühlt Langeweile. Die Bäume sind stumm. Die Welt hat aufgehört zu sprechen. Zitat: Bäume, dachte ich, ihr habt mir nichts mehr zu sagen. Mein erkaltetes Herz hört euch nicht mehr. Hier befinde ich mich nun mitten in der Natur und doch beobachten meine Augen kühl und ohne Lust die Linie, die eure strahlenden Wipfel von den beschatteten Stämmen trennt. Zitat Ende. Wo einst gesprochen wurde, herrscht also nur noch Stille. Und Marcel zieht daraus die einzige ihm folgerichtig erscheinende Konsequenz. Zitat: Wenn ich mich jemals für einen Dichter habe halten können, so weiß ich jetzt, dass ich keiner bin. Zitat Ende. Wir wissen, dass das nicht stimmt. 7 Bücher und mehrere tausend Seiten widerlegen genau diese Behauptung. Marcel beschließt zwar an dieser Stelle, das Schreiben sein zu lassen, aber kurz darauf wird er von einer Reihe sinnlicher Erfahrungen überwältigt und diese Erfahrungen scheinen ihn aus der Zeit zu heben. Diese sinnlichen Eindrücke, das Klirren von Schlägen auf Metall, das Wackeln von Pflastersteinen unter seinen Füßen, die Textur einer Serviette, diese sinnlichen Eindrücke werden ihm den Anstoß zu einem größten wahnsinnigen Schreibprojekt geben, das ihn dann auch den Rest seines Lebens beschäftigen wird, die Suche nach der verlorenen Zeit. Wir wissen also, wo all das hinführt. Aber anstatt Marcel dorthin zu begleiten, will ich gern noch etwas länger hier verweilen. Hier, genau hier bei den Bäumen und fragen, wer oder was hier eigentlich spricht. Sprechen heißt ja, den anderen zu adressieren. Ohne den anderen gibt's keine Sprache. Doch lange bevor wir erstmals lernen zu sprechen, werden wir angesprochen. Wir werden also in diese Welt geworfen, fallen in eine Sprache, aber diese Sprache war schon lange vor uns da. Und das bedeutet, dass die Sprache spricht, lange bevor wir sie überhaupt verstehen können. Also lange bevor wir verstehen können, was eigentlich gesagt wird. Zunächst erreicht sie uns in der Form von rätselhaften Botschaften, so nennt Laplanche das. Laute, die sich an uns richten, Sätze, die sich an uns richten, von denen wir wissen, dass sie irgendwas bedeuten, aber wir wissen nicht was. Was wollen die eigentlich von uns, fragen wir uns. Das Wort Botschaft impliziert ja aber schon, dass es sich hier eben nicht einfach um Laute oder Zeichen, sondern um eine Anrufung handelt. Das heißt, wir können Sprache schon sehr früh von anderen Lauten unterscheiden. Wir wissen ja, dass es sich um Sprache handelt, auch wenn wir die Bedeutung nicht kennen. Die Sprache spricht, würde Heidegger wohl sagen. Aber was sagt sie denn, die Sprache? Naja, zunächst sagt sie einfach nur, du bist gemeint. Du. Hey, sieh da. Damit meine ich, sie richtet sich an uns. Und wir antworten. Zunächst antworten wir natürlich ohne Worte. Also als kleines Kind antwortet man mit einem Schrei oder mit einer Bewegung, manchmal mit einer Verweigerung. Aber egal wie wir antworten, wenn der andere mit uns spricht. Wir antworten und zwar, indem wir uns adressiert fühlen. Auf die Anrufung du antworten wir also mit ich. Meinst du mich? Als die Bäume aufhören, zu Marcel zu sprechen, fragt er sich, ob er verlernt hat, sie zu hören. Ihr habt mir nichts mehr zu sagen, also ihr sprecht nicht mehr mit mir, aber auch mein erkaltetes Herz hört euch nicht mehr. Das heißt, ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ich finde, man sieht hier sehr schön, dass Schöpfung immer einerseits Ansprache ist, also den anderen adressiert, aber dass jede Ansprache auch immer schon eine Antwort ist, weil wir mit einer Frage antworten. Ich? Meinst du mich? Wenn Marcel also gelangweilt auf die Bäume blickt, hat Sartres Erzähler seinen eigenen kleinen Zusammenbruch. Seit einiger Zeit nimmt er die Welt verändert wahr. Immer wieder ergreift ihn eine Art existenzieller Ekel. Die Dinge scheinen irgendwie ihre Konturen zu verlieren und es geht so eine Art süße Übelkeit von ihnen aus, die auf ihn übergreift. Also er kann teilweise nicht sagen, ob der Welt eigentlich schlecht ist oder ob ihm schlecht ist. Und seit er immer wieder von diesem Ekel erfasst wird, fällt es ihm zunehmend schwer, sein Leben zu leben, als wäre nichts geschehen. Denn er kann nie wissen, wann das Gefühl zurückkommt und auch nicht, wie lange es diesmal anhalten wird. Er ist dem Ekel ausgeliefert. Aber das Gefühl, dass die Dinge ineinander laufen, macht es dem Erzähler eben zunehmend schwerer, alles beieinander zu halten. Sartre beschreibt also anschaulich, sehr lesenswert, diese verschiedenen Episoden des Ekels. Aber einmal kippt das Gefühl auch in sein Gegenteil. Das heißt, die Dinge laufen nicht ineinander, sondern alles scheint auf einmal wie in stumme Bedeutung gehüllt. Also jedes Ding strotzt nur so vor Signifikanz. Alles scheint von einem Ereignis zu erzählen oder ein Ereignis zu sein. Die Welt erscheint ihm zu überdeterminiert, zu reich mit möglichen Erklärungen, um sie in Worten einzufangen. Und doch scheint irgendwie alles zu flüstern, alles spricht mit ihm. Der Erzähler läuft also durch die Stadt und folgt diesen Zeichen, die er auch überall findet. Er gibt sich also einem wahren Sinnrausch hin, einem Rausch am Sinn, einem Exzess. Doch wie wir alle wissen, folgt auf jeden Exzess natürlich ein Kater. Und am nächsten Tag erwacht der Erzähler beschämt und voller Reue. Er steht auf und pflichtbewusst mit gesenktem Kopf macht er sich auf den Weg in die Bibliothek, um an seinem Buch weiterzuarbeiten. Denn er schreibt seit Jahren schon an einer historischen Biografie. Doch seine Arbeit, jedenfalls diese Art von Arbeit, kann ihn irgendwie nicht mehr vor dieser Welt beschützen, die angefangen hat, ihn auszulachen. Und er fühlt immer deutlicher, wie sich die Worte ablösen. Worte schwimmen eigentlich nur an der Oberfläche der rohen, teigigen, ekelhaften Existenz selbst. Warum also noch mehr davon in die Welt setzen und aufs Papier setzen? Wie zuvor Marcel gibt auch Sartres Erzähler den Plan auf, ein Buch zu schreiben. Damit sind wir natürlich noch nicht am Ende, denn jetzt steht er auf und läuft vollkommen verstört durch die Stadt, irrt durch die Gegend und landet dann schließlich in einem Park, quasi niedergedrückt vom Gewicht der Schöpfung. Sehr eindrucksvolle Szene, kann ich nur empfehlen. Und auf einmal glaubt er alles zu sehen. Es gibt nur die reine Existenz. Dinge existieren, er existiert, Bäume existieren und die Sprache nur Worte und Laute. Unser Held fällt also aus der Sprache. Es gibt keinen Halt, keinen Zugriff, aber auch kein Entkommen. Nicht einmal der Tod, wird ihm klar, kann ihn von diesem Schrecken erlösen, von dieser Folter der Existenz. Denn Sterben bedeutet, nur wieder von der Schöpfung selbst geschluckt zu werden. Der Existenz entkommt niemand. Hier bleibt aber auch nichts hinzuzufügen, weil die Schöpfung schon alles ist. Ein absolutes, breiiges Zuviel an Welt, das sich in unzählige Auswürfe seiner selber kotzt. Was für eine Einsicht, was für eine Niederlage. Und jetzt? Der Erzähler steht benommen auf, nach diesem Crescendo, und läuft los. Jetzt kommt der interessante Moment. Als er das Tor zur Straße erreicht, dreht er sich noch einmal zum Park um und dann geschieht etwas Seltsames. Der Garten, der Park, die Bäume lächeln ihn an. Der Erzähler hat ganz klar das Gefühl, dass der Park ihn anlächelt. Und jetzt fragt er sich, gibt es vielleicht doch Bedeutung? Derselbe Kastanienbaum, der sich eben noch in seiner brutalen, stummen, gleichgültigen Existenz zeigte, scheint ja irgendwas sagen zu wollen. Die Bäume scheinen irgendwas zu sagen zu haben. Aber was? Fragt er sich. Und sprechen sie zu ihm? Nein, so viel ist Sartres Erzähler klar. Er wird nie verstehen, was die Bäume sagen. Aber darum geht es auch nicht, denn die Bäume sprechen wieder. Und das scheint irgendwie genug zu sein. Denn nach diesem Finale, nach dieser vulgären Enthüllung der Bedeutungslosigkeit von allem, nach dieser existenziellen Erfahrung, findet Sartres Erzähler den Weg zurück in die Sprache. Er lässt den Park hinter sich und geht nach Hause, um zu schreiben. Ganz wichtig, er geht nach Hause, um zu schreiben. Er ist also wieder in der Sprache angekommen. Das Gefühl, angesprochen zu werden, scheint auszureichen, um sein Begehren wieder zu zünden. Das Begehren zu schreiben, zu produzieren, zu schaffen, das Begehren zu antworten. Ich finde es so großartig, diese beiden Szenen zusammenzulesen, denn die wesentlichen Elemente kommen ja in beiden vor, allerdings leicht verschoben. Beide Figuren erleben ja eine tiefe Krise und eine Art Auferstehung. Beide kennen den Zustand, dass die Welt zu ihnen spricht, und wissen aber auch, wie schrecklich es sich anfühlt, wenn sie auf einmal aufhört zu sprechen. Und in beiden Fällen ist diese Ansprache ganz eng an die Produktion geknüpft. An diesen beiden Beispielen und mit Hilfe von Badiou lässt sich, glaube ich, sehr gut darstellen, welche Phasen man eigentlich in einer Kunstkrise durchläuft. Allerdings nur, wenn man, wie ich das schon angekündigt habe, die ideologische Komponente, die in Badiou's Theorie eingeflochten ist, rauskürzt und die Anrufung, diese Ansprache rein psychoanalytisch liest. Nämlich einfach als rätselhafte Botschaft, die wir als solche auffassen, also überhaupt erst als Botschaft fassen, ein Rätsel, das wir lösen wollen, weil wir nun mal sprachliche Wesen sind. Ich versuche mal, die Phasen der Kunstkrise zu beschreiben. In der ersten Phase erkennt man die Begrenztheit der eigenen Situation. Wo die Dinge vielleicht einst rätselhafte Botschaften gesetzt und einen inspiriert haben, klingt auf einmal alles gleich. Und das ist der Horror der mechanischen Wiederholung. Die Welt erscheint eintönig, die Arbeit ist sinnlos. Das ist Marcel, der angesichts der Bäume nichts mehr empfindet, oder Sartres Erzähler, aber in der Bibliothek, da er dort den Glauben an die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit verliert. Oft haben KünstlerInnen in dieser Phase das Gefühl, irgendwie schon alles gesagt zu haben und nur noch tote Wiederholungen zu produzieren. Also warum soll ich jetzt noch ein Werk in die Welt setzen und dann noch eins und dann noch eins und zwar endlos? Das ist zwar ein unendlicher Prozess, aber hier haben wir es mit der schlechten Unendlichkeit im Sinne Hegels zu tun. Also eine endlose Reihe, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Und das stößt einen irgendwann in die Krise. Die Krise setzt also ein und alles wird in Frage gestellt. Das Projekt, ein Buch zu schreiben, wird aufgegeben. Die Malerin hört auf zu malen. Der Dichter erkennt, dass er keiner ist. Damit löst sich eine Identifizierung. Man ist eben doch kein Künstler. Oder man ist kein Künstler mehr. Diese Lösung einer Identifizierung leitet die zweite Phase ein, den Sturz in die Leere. Und hier ist man dann mit einer anderen Unendlichkeit konfrontiert, nämlich mit der Unendlichkeit der reinen Mannigfaltigkeit. Man hat keinen Halt, keinen Platz in der Welt, man ist quasi im freien Fall. Diesen Zustand, also keinen Platz in der Welt zu haben, bezeichnet Lacan als Aphanesis. Marcel verlässt die Bäume und fährt desillusioniert nach Paris, Sartres Erzähler irrt durch die Stadt. Und beide sind eigentlich in ihrer Welt oder in ihrer bisherigen Auffassung von Welt überflüssig geworden. Interessant ist nun, dass Marcel diesen Zustand als Leere empfindet und Sartre wiederum als Fülle oder Überfülle. Marcels Niederlage ist eine angesichts der Langeweile. Er sagt ja, er empfindet Langeweile angesichts der Bäume. Also hier ist ja gar nichts. Und Sartres Niederlage ist eine angesichts der Überfülle der Existenz. Hier ist ja schon alles. Hier gibt es ja nichts hinzuzufügen. Letztendlich sind das jedoch nur die zwei Seiten ein und derselben Erfahrung. Die leere Leinwand ist die Leinwand voller Klischees. Horror vacui ist Horror abundantiae. Die zwei Seiten der Erfahrnisis, die eine schreckliche existenzielle Erfahrung ist, das Fading des Subjekts. Viele KünstlerInnen, vor allem wenn sie diese Erfahrung schon mal gemacht haben, versuchen diese Phase zu überspringen. So à la, ich weiß ja, dass ich das kommen muss, ich weiß aber auch, dass es sich nur so anfühlt, das geht auch schon wieder vorbei. Allerdings glaube ich, dass auch wenn sich diese Phase mit der Zeit vielleicht besser aushalten lässt, sie doch nicht ganz übersprungen werden kann, weil sie formal einfach dazugehört. Warum ist diese Phase so wichtig? Durch das Loslassen von Idealen und Identifizierungen wird die Konsistenz der gegenwärtigen Situation, der Situation, in der man sich befindet und die einen ja irgendwie in der Wiederholung gefangen hält, aufgeweicht. Und dann kann eher etwas Unvorhersehbares passieren. Man wird schlicht gesagt offener für Begegnungen, offener für Ereignisse oder Erfahrungen aus dem Überschuss der Situation. Begegnungen mit dem, was vorher nicht gesehen werden konnte. Etwas pathetisch gesprochen könnte man sagen, hier kann Neues ex nihilo aus der Fülle des Seins in der Situation auftauchen. Und das ist dann die dritte Phase. Eine Begegnung mit dem Realen, ein Ereignis. Man fühlt sich irgendwie aufgerüttelt und angesprochen. Also Marcel zum Beispiel durch seine sinnlichen Wahrheitsmomente und Sartres Erzähler durch den Park, der ihn anlächelt. Und das ist dann der Weg, der Ausweg aus der vollen Leere, aus der Erfahrnisis. Weil angesprochen werden bedeutet ja, einen Platz in der Welt zu haben. Man kann nur angesprochen werden, wenn man einen Platz in der Sprache hat, wenn man vorkommt. Die dritte Phase holt einen also zurück in die Sprache, womit wir in der vierten Phase sind der Benennung. Das ist die symbolische Verdopplung des Ereignisses und dann die Treue zum Ereignis bei Badiou. Und nun versucht man die Erfahrung erstmal ernst zu nehmen, aber dann auch zu beschreiben, zu benennen, einzusortieren, die Zeichen zu lesen. Und damit fängt man an zu produzieren, zu malen, zu schreiben, zu dichten. Beziehungsweise zunächst kommt erstmal der Entschluss. Man entscheidet sich, das Ereignis ernst zu nehmen. Sowohl Marcel als auch Sartres Erzähler beschließen zu schreiben. Damit ist eine neue Identifizierung geschaffen, eine neue Verankerung, womit wir ja wieder beim Anfang wären, nur dass sich alles geändert hat. Denn das Ereignis wirft einen ja nicht einfach in die Situation zurück. Das Ereignis ist nicht einfach nur ein Anstoß. Es hat ja was über die Situation offenbart. Das ist, wie Badiou ja sagt, die Wahrheit der Situation. Deshalb kann man auch immer erst im Rückblick sagen, wann die Krise vorbei ist. Und dann kann man ihre Zeichen und Anzeichen im Rückblick überall erkennen. Und insbesondere letzten Punkt finde ich wichtig, denn das Neue fühlt sich ja nie wahllos an. Das heißt, wenn die Produktion stockt, das ist ja das Schlimme, reicht nicht irgendein Neues. Ich kann nicht einfach irgendwo hinfahren und mich inspirieren lassen. Was Schönes sehen, was Gutes lesen. Es braucht ein bestimmtes Neues. Man sucht nach diesem bestimmten Neuen. Und dann, wenn es da ist, fragt man sich, warum man nicht früher schon darauf gekommen ist, weil es auf einmal so sehr die logische Konsequenz der früheren Arbeiten darstellt. Wenn ich mir im Rückblick Texte und Arbeiten anschaue, von früher, bin ich manchmal regelrecht schockiert, was darin schon alles enthalten war und wie sehr ich aber auch den roten Faden zwischen den einzelnen Arbeiten sehe. Und manchmal wirkt es fast prophetisch. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren einen kurzen Text geschrieben, ein Rezept in Gedichtform. Und wenn ich den heute lese, dann liest er sich wie ein Horoskop für das ganze kommende Jahr, als wäre alles da schon drin gewesen. Bisher habe ich versucht, diesen Effekt, der ja nicht nur mir wohl bekannt ist, mit der Formulierung zu beschreiben, dass der Text manchmal klüger ist als ich selbst, dass ich mir irgendwie selbst voraus bin. Aber mit diesem Ereignisbegriff, der ja beschreibt, dass das Situationsimmanente, das Ungewusste als Überhang der Situation durch das Ereignis hervorgebracht wird, kann man das eigentlich noch viel genauer beschreiben. Denn wenn das Neue nicht von außen kommt, sondern als Exzess, als Überhang schon in der Situation vorhanden war, ist es zwar kontingent, also zufällig, aber nicht arbiträr, nicht wahllos. Es ist nicht irgendein Neues, sondern ein bestimmtes Neues, das daraus resultiert, dass die vorangegangene Leere eben auch eine bestimmte Negativität war. Negativität ist an dieser Stelle ein wichtiger Begriff. Denn die Negativität ist, was das Badiouche vom Lacanschen Subjekt unterscheidet. Denn die zweite Phase meiner kleinen Phasenstufen der Kunstkrise, die zweite Phase, die ich eben als Sturz in die Leere bezeichnet habe, kommt bei Badiou nicht vor. Das Badiouche Individuum wird durch das Ereignis zum Subjekt. Das heißt, es erleidet nicht erst eine Krise, sondern wird in der Positivität der Situation angerufen. Nicht so das Lacanche Subjekt. Lacan beharrt nämlich auf der Vorrangstellung der Negativität. Warum? Weil das Lacanche Subjekt nicht nur erst in die Negativität stürzen muss, bevor es durch eine neue Identifizierung wieder Halt in der symbolischen Struktur findet, sondern weil bei Lacan das Subjekt genau diese Spaltung ist. Die Spaltung zwischen dem Sturz in die Leere und der Wiederverankerung in der symbolischen Struktur. Rolf Nemitz hat diese Subjektspaltung formalisiert mithilfe des Symbols der leeren Menge, was sehr hilfreich ist. Ich verlinke den Beitrag auf seiner Website in den Shownotes. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Das Badiouche-Ereignis ist eigentlich nur zweistufig. Es gibt das Ereignis und die Treue zum Ereignis. Dreistufig, wenn man die Ausgangssituation noch mit hinzunehmen will. Das, was ich jetzt mal das Lacanche Ereignis nenne, also Lacan und Badiou angewendet in meinem Beispiel der Schaffenskrise, ist vierstufig. Es beginnt mit dem Überdruss der Situation, gefolgt von dem Sturz in die Leere und dem Wahrheitsereignis, was dann wiederum eine Rückkehr in die symbolische Struktur ermöglicht. Okay, ich höre schon die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, aber was hat das alles mit Horst Jansen zu tun? Wenn in der Kunstkrise die Spaltung des Subjekts sichtbar wird, dann ist das Kunstwerk immer irgendwie auch Ausdruck genau dieser Spaltung. Man könnte denken, dass es erschreckend oder vielleicht sogar abstoßend ist, wenn man diese Spaltung sieht, wenn man dieser Spaltung im Kunstwerk begegnet, weil ein zerrissenes Subjekt ist ja was Schreckliches. Doch seit meiner Reaktion auf Jansen glaube ich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich bin irgendwie davon abgestoßen, wenn diese Spaltung verdeckt wird. Das Wort, das mir bei Jansen ohne zu überlegen in den Sinn kam, war Betroffenheitsgekleckse. Damit unterstelle ich ja, dass Jansens Betroffenheit nicht echt, sondern nur ein Effekt ist. Und irgendwas daran scheint mich abzustoßen. Jansen präsentiert sich zwar als betroffenes, also gespaltenes Subjekt, aber ich nehme es ihm nicht ab. Aber, to be fair, das stimmt nicht für das ganze Werk Jansens. Ich habe mich dann im Anschluss weiter mit ihm beschäftigt, darauf vorbereitet, alles genüsslich zu hassen, was er je produziert hat. Man darf ja nicht vergessen, dass Ekel auch ein Genuss sein kann. Aber dann, ich weiß auch nicht, dann sehe ich frühe Zeichnungen von ihm und bin total berührt. Ich glaube also nicht, dass Jansen nicht betroffen ist, also dass die Welt nicht zu ihm spricht. Ich denke, ich bin abgestoßen, weil er genau diesen Fakt sehr kunstvoll verdeckt. Und zwar, indem er ihn manieriert nachahmt. Als würde er irgendwie die Welt zusabbern, weil er solche Angst hat, dass sie aufhört, zu ihm zu sprechen. Daher vielleicht auch dieser unglaubliche Output. Denn Jansen hat ja wahnsinnig viel produziert. Tausende von Zeichnungen und Drucken. Also eigentlich hat er nie nicht produziert. Als hätte er versucht, die Leere zuzuspachteln, um dann noch seine Signatur draufzusetzen. Mit Zizek könnte man sagen, dass wir es hier vielleicht mit einem Simulacrum zu tun haben. Zitat, also von Zizek. Ein wahres Ereignis erscheint aus der Leere der Situation heraus. Es ist an sein überzähliges Element angeheftet, an das symptomatische Element, das in der Situation keinen eigenen Platz hat, obgleich es ihr zugehört. Wohingegen das Simulacrum eines Ereignisses das Symptom widerruft. Zitat Ende. Was wir also hier sehen, behaupte ich, ist nicht Jansens Auseinandersetzung mit einem Wahrheitsereignis, mit seinen Symptomen, sondern mit Fake-Ereignissen. Er trägt quasi seine Symptome offen zur Schau und stellt diese aus und entkräftet sie damit in ihrem Wahrheitscharakter. Jansen ist natürlich auch ein zerrissenes Subjekt, aber er verdeckt den Riss mit Ereignissimulacra und für mich ist das unerträglich, weil ich das Gefühl bekomme, dass er die Welt zulabert, um irgendwas nicht zu hören. Als würde er Gott die Schöpfung mansplainen. Und naja, wenn man sich anhört, wie er sich zu Gott und der Schöpfung äußert, das habe ich dann erst im Nachhinein rausgefunden, liege ich, glaube ich, mit dieser Intuition ziemlich richtig. Zitat: Ohne mich und meinesgleichen wäre der liebe Gott gar nichts. Was immer er sich auch ausgedacht hätte, ohne mich und meinesgleichen gäbe es überhaupt gar keine Nachricht davon, was er da gemacht hat. Und etwas weiter. Ich bin die Gnade Gottes. Zitat Ende. Das glaubt Jansen natürlich nicht wirklich. Das ist reine Pose. Er spielt hier den Provokateur und deckt damit seine eigene Betroffenheit zu. Typischer Männergestus dieser Generation, würde ich sagen. Und das ist vielleicht auch, warum sich Frauen noch ein bisschen mehr von seinem Werk abgestoßen fühlen als Männer. Jedenfalls hat das meine Umfrage ergeben. Denn dieser Gestus nervt natürlich auch. Also nicht, dass er provoziert, sondern dass er den Provokateur inszeniert und damit dann mal wieder alles zukleistert. Naja, genug Ekel für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.